Herzlich willkommen beim DMW Podcast. Diese Woche: Süßstoffe, kalorienarm und sicher? Süßstoffe sind fast in aller Munde. Da sie so gut wie keine Kalorien haben, gelten sie auch unter Ernährungsexperten als Möglichkeit zum Schutz vor Übergewicht. Für die häufig diskutierten gesundheitlichen Risiken von Süßstoffen gibt es keine überzeugenden Belege aus wissenschaftlichen Studien. Die Adventszeit und Weihnachten sind gerade vorbei. Wer konnte oder wollte in dieser Zeit auf Süßes verzichten? Etwa 35 Kilogramm Zucker verzehrt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Doch Dominosteine, Honigprinten und anderes Weihnachtsgebäck leisten sicherlich nur einen kleinen Beitrag zu dieser beachtlichen Menge. Vielmehr richtet sich der Fokus von Ernährungsexperten auf Softgetränke wie Cola, Fanta und Co., die vor allem von Jugendlichen und jungen Erwachsenen reichlich konsumiert werden. So hat beispielsweise die in den Jahren 2005 und 2006 durchgeführte Nationale Verzehrsstudie 2 eine bundesweite Erhebung zur Ernährungssituation von Jugendlichen und Erwachsenen gezeigt, dass junge Männer fast 1 Liter zuckerhaltiger Getränke pro Tag zu sich nehmen, Frauen ca. 600 Milliliter. Dies entspricht einem Beitrag zur täglichen Energiebilanz von 500 bzw. 300 Kilokalorien. Das Problem? Zuckerhaltige Getränke sättigen kaum. Wer darauf nicht verzichten möchte, muss an anderer Stelle Kalorien einsparen, um sein Gewicht zu halten.
Nach Ansicht von Prof. Dr. Hans Hauner, Inhaber des Lehrstuhls für Ernährungsmedizin am Else-Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin der Technischen Universität München, sind mit Süßstoffen gesüßte Getränke eine gute Alternative, was auch in einigen wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen werden konnte. So hatten beispielsweise in einer niederländischen Studie mit 641 normalgewichtigen Kindern zwischen 4 und 11 nach 1,5 Jahren diejenigen, die täglich ein zuckerhaltiges Getränk von 250 Milliliter konsumierten, rund 1 Kilo mehr zugenommen als Kinder, die ein Leitprodukt erhielten. Bei bereits übergewichtigen Jugendlichen zeigte eine amerikanische Studie, dass diejenigen, die ein Jahr lang keine zuckerhaltigen Getränke mehr konsumierten, weniger an Körpergewicht zunahmen als jene, die an ihren bisherigen Lebensgewohnheiten festgehalten hatten. Zwar darf man nicht erwarten, dass der Ersatz von zuckerhaltigen Getränken durch Leitprodukte alle Übergewichtsprobleme löst, aber es ist eine einzelne Nährstoffgruppe, wo man direkt ansetzen kann, so Hauners feste Überzeugung. In zahlreichen Diskussionen zum Thema Süßstoffe geht es um die Frage, ob die synthetischen Substanzen Zucker hungrig machen, das heißt den Appetit steigern. Dazu Hauner: Wir haben selbst vor ca. 30 Jahren eine solche Studie mit Ratten durchgeführt. Es zeigte sich, dass Natriumcyclamat und Saccharin bei Ratten eine kephalische, das heißt über neurale Impulse gesteuerte Insulinfreisetzung induzieren. Die Folge war, dass die Tiere von ad libitum angebotener Nahrung tatsächlich mehr gefressen haben. Man hat dann befürchtet, dass es bei Menschen analog sein könnte. Die wenigen Studien, die es dazu gibt, seien jedoch in ihren Ergebnissen nicht eindeutig. Hauner schätzt deshalb diese Gefahr bei Menschen als sehr gering ein. Man könne allerdings nie ganz ausschließen, dass es in einzelnen Fällen eine Rolle spielen könnte. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang eine Diskussion in den USA, in der es darum geht, dass viele Konsumenten von Leitgetränken sich damit ein wenig ein Alibi verschaffen, um bei anderen Lebensmittelgruppen nicht mehr ganz so konsequent sein zu müssen. Nach dem Motto: Kalorien, die man durch Leitgetränke einspart, können bei anderen Lebensmittelgruppen zusätzlich verbraucht werden. In einer Beobachtungsstudie zeigte sich aber, dass diese Kompensation nicht vollständig ist. Das heißt, am Ende bleibt immer noch ein Netto-Einspareffekt übrig, berichtet Hauner.
Doch wie sieht es mit der gesundheitlichen Unbedenklichkeit der Süßstoffe aus? Nicht wenige Seiten im Internet warnen beispielsweise bei Aspartam, Saccharin oder Cyclamat vor einem Krebsrisiko. Dr. Rainer Gürtler aus der Fachgruppe Lebensmitteltoxikologie der Abteilung Lebensmittelsicherheit am Bundesinstitut für Risikobewertung, dem BfR in Berlin, erläutert, wie bei der Risikobewertung von Süßstoffen vorgegangen wird und welche Ergebnisse es gibt. Auf EU-Ebene existiert eine Trennung zwischen Risikobewertung und Risikomanagement. Die Risikobewertung wird von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der European Food Safety Authority, kurz EFSA, vorgenommen. Basis dafür sind in der Regel Tierversuche. Die Versuchstiere erhalten die zu testenden Substanzen über einen langen Zeitraum oral oder auf andere Art und Weise verabreicht. Anschließend werden die höchsten Dosierungen, die noch nicht zu unerwünschten Wirkungen führen, ermittelt. Aus diesen No Observed Adverse Effect Levels, kurz NOAEL, wird ein Wert für den Acceptable Daily Intake, kurz ADI, abgeleitet. In den meisten Fällen liegt der ADI bei einem Hundertstel des NOAEL. Ein Sicherheitsfaktor von 10 wird für die Extrapolation vom Tier auf den Menschen zugrunde gelegt. Ein weiterer Faktor 10 für individuelle Unterschiede. Das Risikomanagement liege hingegen in den Händen der EU-Kommission. In Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten legen die Risikomanager der EU-Kommission Höchstmengen für die Verwendung von Zusatzstoffen in verschiedenen Lebensmitteln fest, damit sichergestellt ist, dass die ADI-Werte nicht überschritten werden, erklärt Göttler. Die EU-Kommission wurde vor Gründung der EFSA im Jahre 2002 vom Lebensmittelausschuss SCF, dem Scientific Committee on Food, beraten, erläutert Göttler weiter. Dieses Expertengremium hat die ADI-Werte der meisten Süßstoffe bereits in den 80er und 90er Jahren abgeleitet. In einer EU-Verordnung aus dem Jahre 2008 wurde nun festgelegt, dass für alle Lebensmittelzusatzstoffe, also nicht nur Süßstoffe, bis 2020 eine Neubewertung erfolgen soll. Süßstoffe haben in diesem Bewertungsprogramm allerdings eine relativ niedrige Priorität im Vergleich beispielsweise zu Farbstoffen, erklärt Göttler. Eine Ausnahme bildet Aspartam, da es immer wieder auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Hintergrund dafür sind Kanzerogenitätsstudien mit Labornagern, veröffentlicht von einem italienischen Institut, der Ramazzini Foundation. Nach Schlussfolgerungen der Autoren kam es darin zu einer erhöhten Inzidenz von Tumoren. Diese Studien seien von der EFSA eingehend geprüft worden. Sie gelangte zu der Auffassung, dass die Schlussfolgerung der Autoren nicht gerechtfertigt ist und sah daher keinen Anlass, den bisherigen ADI-Wert von Aspartam von 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu revidieren. Bis Mai 2013 solle nun die erneute Bewertung von Aspartam unter Berücksichtigung aller bisher vorliegenden toxikologischen Daten endgültig abgeschlossen sein.
Immer wieder diskutiert wurde in den letzten Jahren die mögliche Toxizität der Stevia-Pflanze. Man muss unterscheiden zwischen der Pflanze und den aus ihren Blättern extrahierten Steviolglycosiden, erläuterte Görtler. Letztere wurden vom ANS-Panel der EFSA als unbedenklich, also weder genotoxisch noch karzinogen eingestuft und als Süßstoff mit der Nummer E960 zugelassen. Der ADI-Wert liegt bei 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Bei der Stevia-Pflanze gibt es in der EU derzeit eine Diskussion darüber, ob sie als neuartiges Lebensmittel zu bewerten ist. Dann würde für sie die Novel Food Verordnung gelten. Denn Lebensmittel, die nur auf anderen Kontinenten traditionell im Verkehr sind, brauchen für die EU eine Bewertung zur Unbedenklichkeit. Auf den ersten Blick erscheint es vielleicht widersprüchlich, dass die Steviolglycoside schon bewertet wurden, während die Ausgangspflanze noch nicht zugelassen ist. Doch bei der Bewertung dieser Inhaltsstoffe kann man sich auf Studien stützen, in denen einzelne chemisch definierte Stoffe untersucht wurden, wohingegen bei der Bewertung der Pflanze als Novel Food auch andere Inhaltsstoffe zu berücksichtigen sind. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis die Bewertung der Stevia-Pflanze abgeschlossen ist. Begrenzte Aussagekraft haben nach Görtlers Ansicht epidemiologische Studien zu den Risiken von Süßstoffen. Beispielsweise fand sich in einer dänischen prospektiven Kohortenstudie mit rund 60.000 Schwangeren eine Assoziation zwischen der Anzahl der Frühgeburten und dem Konsum von mit Süßstoffen gesüßten Getränken. Nach eingehender Prüfung dieser Daten haben wir am BfR geschlussfolgert, dass hieraus keine Empfehlungen abgeleitet werden können. Weitere Studien wären notwendig, was auch die Autoren empfehlen. Eine andere prospektive Kohortenstudie mit 2500 Personen fand eine erhöhte Inzidenz von kardiovaskulären Erkrankungen im Zusammenhang mit dem täglichen Konsum süßstoffgesüßter Getränke. Auch die Aussagekraft dieser Studie haben wir als eingeschränkt bewertet. Es gibt darin keinen Beleg für einen kausalen Zusammenhang. Auch ist, wie schon in der dänischen Studie, keine Aussage zu bestimmten Süßstoffen möglich. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Dr. Claudia Bruhn aus Schmölln. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.